ARD Sounds.
I think the biggest concern today.
Die größte Sorge heute ist die Sicherheit der Schiffe, die sich frei durch die Meerengen auf der ganzen Welt bewegen. Überall ist das eine Selbstverständlichkeit, nur in der Straße von Hormuz nicht, als Folge der iranischen Aktionen.
Das sagt der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate über das Thema, das uns nun schon so lange in Atem hält, die Blockade der Straße von Hormuz und die Folgen.
Wir besprechen dazu noch einmal das sogenannte Project Freedom, also den US-amerikanischen Versuch, die Handelsschifffahrt durch die Meerenge wieder möglich zu machen, und lassen Sicherheitsexperten zu Wort kommen.
Außerdem befassen wir uns mit den Reaktionen auf die iranischen Angriffe auf die Emirate.
Und müssen, wie fast immer, auch noch einmal in die Ukraine schauen, wo es bei russischen Angriffen wieder Tote gab, ungeachtet der für die nächsten Tage eigentlich angekündigten Waffenruhen. Hallo, ich bin Britta Geldschläger aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 5. Mai um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ja, Britta, was ist heute los am Golf?
Ja, die USA haben ja damit begonnen, mit ihrem Militär Handelsschiffe durch die Straße von Hormuz zu eskortieren, also mit ihrem sogenannten Project Freedom. US-Verteidigungsminister Hexeth hat gerade eben betont, das Ganze sei vorübergehend angelegt und die Waffenruhe halte. Doch der Iran hatte zuvor schon keinen Zweifel daran gelassen, dass er das amerikanische Vorgehen als Bruch der Waffenruhe werten will. Wie es jetzt weitergeht, ist also unklar. Was das Project Freedom eigentlich genau bedeutet, berichtet aus Washington Anne Schneider.
Ziel der Operation Project Freedom ist es, den seit Wochen blockierten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz wieder anzuschieben. Nach Angaben des US-Militärs wurden deshalb zuletzt Dutzende Reedereien direkt kontaktiert, um sie zur Durchfahrt zu ermutigen. Doch viele Unternehmen zögern noch. Sie warten ab, ob die erste US-Durchfahrt ein Ausnahmefall bleibt. Dazu kommt, Versicherer verlangen für Fahrten durch Hormuz aktuell extrem hohe Kriegsrisikoprämien, was regulären Schiffsverkehr wirtschaftlich kaum kalkulierbar macht. Ob die Strategie aufgeht, ist deshalb offen. Sicherheitsexperten warnen, dass sich die Lage trotz Waffenruhe weiter zuspitzt. Der frühere Sprecher des US-Außenministeriums, Matt Miller, spricht von einer klaren Eskalation nach Wochen des Stillstands.
It's of course an escalation. It absolutely is. I think we are in this place now where for the past month or so.
Das ist natürlich eine Eskalation. Wir haben seit fast einem Monat eine Pattsituation.
We've been in a bit of a standoff with the Iranians.
Nach Einschätzung Millers versucht die US-Regierung, die festgefahrene Lage bewusst zu verändern, militärisch abgesichert, aber ohne offenen Krieg. Der Präsident wollte die Situation zu unseren Gunsten drehen. US-Präsident Donald Trump stellt das Project Freedom dagegen als humanitäre Maßnahme dar. Tausende Seeleute seien seit Wochen in der Region festgesetzt, viele Schiffe kaum noch versorgt. Vollbeladene Schiffe aus aller Welt sind faktisch gekidnappt worden. Aus Teheran kommt scharfer Widerspruch. Das iranische Parlament spricht von illegaler Piraterie, die Revolutionsgarde von einem Bruch der Waffenruhe. Gleichzeitig warnen Experten wie Matt Miller, ein einzelner Moment der Fehlkalkulation auf See könnte den fragilen Stillstand beenden. Ob Project Freedom zur Öffnung der Straße von Hormuz führt oder zur nächsten Eskalationsstufe, entscheidet sich aber nicht nur auf See, sondern auch am Verhandlungstisch.
Wobei sich am Verhandlungstisch gerade ja nicht viel tut, oder?
Genau. Unsere Kollegin Liane Kossmann hat auf NDR Info mit Joachim Krause über die Lage gesprochen. Er ist emeritierter Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.
Was die Amerikaner jetzt machen, ist im Grunde genommen der Versuch, den Druck auf den Iran zu erhöhen, indem die iranische Blockade der Hormuzstraße sozusagen aufgeweicht wird. Und ob das gelingen wird, das werden wir in den nächsten Tagen sehen.
Das US-Militär, so heißt es zumindest vom Befehlshaber der US-Streitkräfte in der Region, ermutige jedenfalls Schiffe und Reedereien, die Meerenge trotz iranischer Drohungen zu durchfahren. Was heißt das denn jetzt für die Reeder, dieser erneute Versuch der USA, eben die Kontrolle auf der Handelsroute zu übernehmen?
Ja, der Hintergrund ist der, dass das amerikanische CENTCOM in den letzten 4 Wochen eine Schifffahrtsroute freigemacht hat von Minen. Und zwar eine Route, die offensichtlich nicht durch iranisches Hoheitsgewässer geht, sondern durch omanisches. Und dass diese Schifffahrtsroute eben sozusagen ohne Gefahr befahren werden kann. Die einzige Gefahr ist natürlich, dass die Iraner mit Schiffen angreifen, mit kleinen Booten oder dass sie mit Marschflugkörpern oder Raketen oder Drohnen angreifen. Und zu diesem Zweck haben die Amerikaner sich ausgedacht, dass sie eine Verteidigungslinie aufbauen. Die Eskorte der 2 Schiffe gestern sollte demonstrieren, dass es möglich ist, rauszukommen, weil die Amerikaner eben ziemlich schwer bewaffnet dort sind. Sie haben eben Schiffe mit Luftabwehrmöglichkeiten. Sie haben auch Schiffe, auf denen Hubschrauber stationiert sind, die so kleine Schiffe der Iraner abschießen können. All das ist möglich und sie haben zur Not auch noch die A-10-Flugzeuge, mit denen sie große Schwärme von iranischen Patrouillenbooten zerstören können. Also es ist machbar, aber ob sich jetzt bei den Reedereien und den Kapitänen die Erkenntnis durchsetzt, da kommen wir durch, das wird man in den nächsten Tagen sehen müssen.
Wie würden Sie es denn einschätzen? Drehen die USA damit jetzt die Lage aber so ein bisschen um? Bisher, so hatte man ja zumindest den Eindruck, saß das Regime in Teheran am längeren Hebel, wenn es um die Straße von Hormuz geht.
Ja, das war ein Eindruck, der sich hier verfestigt hat, der nicht unbedingt dauerhafter Natur sein muss. Vor allen Dingen ist die Sperrung der Straße von Hormuz nicht das Äquivalent einer Atombombe, wie das oft dargestellt worden ist, sondern die Iraner haben ja selber große Schwächen und die Blockade der Amerikaner für iranische Schiffe oder Schiffe, die in den Iran wollen, zeigt ja auch gewaltige Wirkungen im Iran selber. Also man kann keinesfalls sagen, dass die Iraner am längeren Hebel sitzen. Und die Amerikaner haben diese Option jetzt in den letzten 4 Wochen sich langsam erarbeitet und sie arbeiten an weiteren Optionen. Sie arbeiten auch an der Option, die iranischen Inseln in der Straße von Hormuz zu besetzen und möglicherweise auch ein Landstreifen an der Küste, um sozusagen die Straße von Hormuz wieder dauerhaft öffnen zu können. Das ist eine Option, die wird in Washington diskutiert. Sie ist von den Generalstäben ausgearbeitet worden, aber ob sie von Trump befehligt wird, das wissen wir nicht, denn diese Option wäre mit sehr großen amerikanischen Verlusten verbunden.
Auf jeden Fall nehmen die Spannungen ja gerade wieder ordentlich zu.
Und das vermutlich auf längere Zeit. Das ist jedenfalls die Meinung des Experten für maritime Sicherheit Moritz Brake im Gespräch mit unserem Kollegen Markus Schubert.
Wir haben ein hohes Risiko nach wie vor für die Handelsschifffahrt. Die Verantwortung dafür bleibt nach wie vor bei den Versicherungen, die das nicht versichern werden. Es handelt sich um ein Kriegsrisiko, das ist nicht versicherbar. Wir haben die Reeder, die dann unter eigenem Risiko ihre Schiffe riskieren. Und wir haben vor allem die Kapitäne, die vor Ort die Verantwortung für das Leben ihrer Besatzung haben. Und die, so viel Geld kann man jemandem gar nicht bezahlen, dass der bereit ist, Menschenleben so aufs Spiel zu setzen. Also letztlich ist es ein Abwägen der Verantwortlichen vor Ort, die dann für sich zum Schluss kommen müssen, ein Dortbleiben ist möglicherweise riskanter als eine Passage durch die Straße von Hormuz. Aber wir reden hier nach wie vor auf der Ebene von Friedenslogik, von kommerziellen Abwägungen. Und solange wir da bleiben, wird die Passage von Hormuz sich auch nicht maßgeblich verändern.
Wie stark müsste sich denn die US-Marine engagieren, um Tanker wie in den 1980er Jahren sicher zu eskortieren? Wir reden von sehr vielen Schiffen, die festsitzen und die bei regem Handel auf Vorkriegsniveau ja rein und rausfahren wollen würden.
Genau, also wir reden aktuell über 2 Weizenschiffe, die festsitzen, 20.000 Menschen. Wir reden über ein Vorkriegsniveau von 130 Passagen am Tag. Und das wäre sozusagen eine Rückkehr zu der Vorkriegssituation. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir absehbar da Aussicht haben, auf die Vorkriegssituation zurückzukehren. Das, was hier bestehen bleibt, ist maximal ein brüchiger Waffenstillstand oder ein brüchiger Frieden. Wir sehen, wie sich zwischen der zivilen Regierung Irans und den Revolutionsgarden immer wieder Unterschiede auftun, wo die einen möglicherweise Verhandlungserfolge verkünden, die Öffnung der Straße von Hormuz verkünden und die anderen aber sofort das Feuer eröffnen und auch die Bedingungen klar diktieren und sagen, wer hier durchfährt, zahlt Schutzgeld. Und auch nur die, von denen wir das akzeptieren, dass sie überhaupt Schutzgeld Lösegeld zahlen dürfen. Das heißt also, die Revolutionsgarden nehmen sich heraus, zu entscheiden, wer durch die Straße von Hormuz geht. Und das ist eine existenzielle Bedrohung, vor allem für die Golfstaaten. Ein Zustand, der so auf keinen Fall bestehen darf und auch von der Region nicht hingenommen werden wird. Und deswegen sehe ich da auch keine Lösung für irgendeinen Friedensdeal, der beinhaltet, dass der Iran diese Kontrolle behalten darf.
Wer hat die Waffenruhe verletzt, die Sie als brüchig bezeichnen? Die USA, die mit Kriegsschiffen in die Meerenge fahren, Schiffe unter US-Flagge begleiten und auch reklamieren, Schnellboote der Iraner dabei versenkt zu haben? Oder der Iran, der diese Boote einsetzt und Hafenanlagen in den Emiraten angreift? Oder beide Seiten?
Also die Waffenruhe ist von Anfang an nie wirklich durchgesetzt worden, denn der Iran hat die Blockade aufrechterhalten. Und diese Blockade ist ein Akt des Krieges, übrigens auch gegen uns gerichtet. Also Europa, europäische Schiffe, deutsche Schiffe sind ja mit betroffen. Die können genauso wenig durch die Straße durch. Das heißt, der Iran begeht einen Akt des Krieges gezielt auch gegen uns. Historisch betrachtet, völkerrechtlich betrachtet, ganz klar. Und wir haben uns aber bisher, genauso wie die Golfstaaten, die ja noch viel direkter betroffen sind, entschieden, darauf nicht militärisch zu antworten. Zu einem Krieg gehören immer zwei. Einer, der angreift, und einer, der sich wehrt. Und wir haben bisher entschieden, uns nicht militärisch zu wehren. Aber wir sind längst Ziel eines Aktes des Krieges seitens des Irans. Und wenn man hier unter diesen Bedingungen, also wenn das Regime in Teheran weiter an der Macht bleibt, die Revolutionsgarden weiter diese Fähigkeit haben, die Straße von Hormuz unter Beschuss zu nehmen, Minen zu legen, wird keine Sicherheit zurückkehren für die Handelsschiffe. Das heißt, den Friedensmodus, den Verkehr, den Vorkriegszustand kriegen wir nicht zurück. Und damit kann man, wenn man überhaupt Passagen durch Hormuz haben will, das eigentlich nur unter der Kriegslogik machen, wenn es um die existenzielle Versorgung von Gesellschaften geht. Und das funktioniert über die Leitung von Handelsschiffen durch Staaten. Man würde also zum Beispiel Schiffe, die da durch müssen, vorher unter die Flagge eines solchen, meinetwegen, Golfstaates nehmen und dann Soldaten an Bord nehmen, statt zivile Seeleute. Und die dann ja unter Dienstpflicht und voller Verantwortung des Staates unter auch Lebensgefahr durch die Straße fahren lassen. Es würden auch nicht alle Schiffe ankommen möglicherweise. Man nimmt Treffer in Kauf, aber man hat dadurch Zugang zum Weltmarkt. Man kann dadurch die Gesellschaft versorgen. Man kann kritische Güter weiter ins Land bringen. Es muss gar nicht jedes Schiff ankommen. Vielleicht wird von drei Schiffen eines versenkt werden. Aber die zwei, die ankommen, sichern die Existenz des Landes. Und wenn wir in dieser Logik sind, dann ist es auch wieder möglich, die Straße von Hormuz zu platzieren. Und es sind die Länder in der Region so vital betroffen, dass das auch in meiner Sicht längst überfällig ist. Also hier Indien beispielsweise fehlt es ja an Düngemitteln und wir können absehbar schon jetzt auf eine Hungersnot in diesem Jahr zusteuern.
Wenn das alles nicht gelingt, dann muss aber wieder der Regime Change für die USA auf die Zielliste, weil nur dann die Wahrscheinlichkeit, dass Geschosse Richtung See gehen, ausgeschlossen werden kann.
Es ist nicht nur ein Thema für die USA, sondern es ist ja vor allem das viel dringendere Thema für die Staaten in der Region.
Sie haben es begonnen und würden es wieder einsetzen, diese Logik.
Naja, also die Amerikaner haben zwei Fehler begangen. Diesen Krieg so in dieser Form zu beginnen und ihn dann nicht zu gewinnen. Und mit diesem Scherbenhaufen aber, der daraus resultiert, wir kommen nicht zurück zu diesem Vorkriegszustand der Straße von Hormuz. Mit diesem Scherbenhaufen müssen wir aber alle umgehen, auch wir in Europa. Und vor allem aber noch viel, viel dringender betroffen sind ja eben die Staaten in der Region, die Golfstaaten, aber eben auch Indien, aber eben auch viele andere Staaten in Asien. Also viele Millionen Menschen stehen gerade vor existenziellen Krisen, also mit Lebensgefahr, mit Hunger, mit wirtschaftlichen Katastrophen und übrigens auch mit Auswirkungen, die sich dann hier irgendwann mit Verzögerung ebenfalls auswirken, weil ja von Rohstoffproduktion, Nahrungsmittelproduktion, Absatzmärkten ganz vieles wegbricht. Also wir sind noch gar nicht da angekommen, dass uns klar geworden ist, wie gravierend die Folgen sind und wie sehr die auch uns direkt betreffen.
Ja, Fazit bis hierher also, alles wird immer schlimmer, Entspannung nicht in Sicht.
Genau, und die warnenden Stimmen werden immer lauter. Gerade hat Pakistan, das ja eigentlich in dem Konflikt vermitteln will, beide Seiten dringend zur Zurückhaltung aufgerufen. Premierminister Sharif mahnte den Iran und die USA, die Waffenruhe zu respektieren. Zugleich verurteilte er die iranischen Raketen- und Drohnenangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate, durch die dort gestern Abend Ölanlagen in Brand geraten waren. Und das waren die ersten solchen Angriffe seit Inkrafttreten der Waffenruhe vor fast einem Monat. Wie man in der Region darauf reagiert, berichtet aus Kairo Moritz Behrendt.
Am Abend veröffentlichte das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate eine Bilanz der jüngsten iranischen Angriffe. Drei Marschflugkörper, 12 ballistische Raketen und 4 Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Die Botschaft: Wir können uns verteidigen. Ein Drohnenangriff richtete jedoch Schaden an. Eine Ölanlage im Hafen von Fujairah geriet in Brand. 3 indische Arbeiter wurden verletzt. Der Hafen hat für die Emirate große strategische und wirtschaftliche Bedeutung. Über ihn können die Emirate Öl exportieren, ohne den Rohstoff durch die Straße von Hormuz transportieren zu müssen. Das kann die Verluste der Emirate aber nur zum Teil kompensieren. Die Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran sei inakzeptabel, sagte der emiratische Energieminister gestern auf einer Konferenz, noch vor den iranischen Angriffen. Die größte Sorge heute ist die Sicherheit der Schiffe, die sich frei durch die Meerengen auf der ganzen Welt bewegen. Überall ist das eine Selbstverständlichkeit, nur in der Straße von Hormuz nicht, als Folge der iranischen Aktionen. Auf der Konferenz betonte der Minister auch, sein Land sei gewappnet für weitere iranische Angriffe. Wir haben uns bereits verteidigt. Wir sind stark, wenn es darum geht, unsere Familien und alle, die bei uns leben, zu schützen. Ich habe keine Zweifel an unseren Fähigkeiten. Aber diese Fähigkeiten werden wir mit Made in the Emirates bald auf die nächste Stufe heben. Das Land werde seine eigene Rüstungsindustrie ausbauen. Ob auf die nächste Stufe heben auch bedeuten kann, dass die Emirate aktiver in den Krieg gegen den Iran einsteigen, bleibt Spekulation. In der Stellungnahme des Verteidigungsministeriums heißt es, man sei bereit, auf jegliche Bedrohungen zu reagieren und allem entgegenzutreten, was darauf abziele, die Sicherheit des Landes zu untergraben. Experten gehen davon aus, dass der Iran gezielt die Emirate angegriffen hat, weil sich das Land deutlicher an die Seite der USA gestellt hat als andere Golfstaaten und weil es zudem durch eine strategische Partnerschaft mit Israel verbunden ist. Scharfe Kritik am Iran kam auch von anderen Regierungen. Saudi-Arabien und Katar verurteilten die Angriffe. Die indische Regierung betonte, der Beschuss von ziviler Infrastruktur und unschuldigen Zivilisten müsse sofort eingestellt werden, reagierte damit auf die Verletzungen, die 3 indische Staatsbürger erlitten haben.
Ja, am meisten leiden eben immer die Zivilisten unter diesen Konflikten. Das ist ja auch in der Ukraine nicht anders. Dort haben die Menschen jetzt vielleicht mal ein paar Tage Zeit zum Durchatmen. Sowohl die ukrainische als auch die russische Seite haben unabhängig voneinander Waffenruhen angekündigt. Moskau will von Freitag an auf Angriffe verzichten, Kiew von heute Nacht an schon. Heute früh sind bei russischen Angriffen in der Ukraine aber noch mehrere Menschen getötet worden.
Ja, im zentralukrainischen Gebiet Poltawa sind nach offiziellen Angaben 5 Menschen ums Leben gekommen und 37 verletzt worden. Russland habe die Region mit Raketen und Drohnen angegriffen, hieß es, ein Industriebetrieb und Eisenbahnanlagen seien beschädigt worden. Präsident Selenskyj hat die russischen Angriffe verurteilt und es absolut zynisch genannt, um eine Waffenruhe für Propagandafeierlichkeiten zu bitten und in den Tagen davor solche Drohnen- und Raketenangriffe zu verüben. Russland könne ja jeden Tag den Beschuss stoppen und so den Krieg und die ukrainischen Gegenangriffe beenden. Hintergrund von Selenskyjs Aussagen ist, dass das russische Verteidigungsministerium zum sogenannten Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland am 9. Mai für Freitag und Samstag eine Waffenruhe angekündigt hat.
Wir hatten gestern im Podcast ja schon auf die Entscheidungen der USA geblickt, nun doch keine Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren. Diese Entscheidung und die damit verbundene sogenannte Abschreckungslücke ist heute noch einmal Thema in unserem Partner-Podcast Streitkräfte und Strategien. Zu Gast ist dort die Militärexpertin Claudia Major. Hört doch mal rein, zum Beispiel in der ARD-Sounds-App. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Britta Geldschläger aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.